Also, Vortrag heißt wie das Buch Das Ende des Kapitalismus. Also, um Missverständnisse zu vermeiden, ich bin keine Kapitalismuskritikerin, ganz im Gegenteil. Ich bin fasziniert vom Kapitalismus, weil es das erste dynamische Sozialsystem ist, das in der Menschheitsgeschichte entwickelt wurde. Also, der Kapitalismus hat Wachstum und damit Wohlstand erzeugt und das ist etwas völlig Neues. Man muss sich vorstellen, dass vorher, der Kapitalismus ist ungefähr 1760 in England entstanden und vorher, weltweit, haben alle Menschen immer in stagnierenden Agrargesellschaften gelebt. Es gab kein Wachstum pro Kopf. Also ob das jetzt das antike Rom war vor 2000 Jahren oder das chinesische Kaiserreich im 9. Jahrhundert nach Christus, das eigentlich sehr weit entwickelt war, oder aber Hessen im 18. Jahrhundert, alles stagnierende Agrargesellschaften. Also man muss sagen, dass die Hessen im 18. Jahrhundert so reich, aber eigentlich wäre es richtiger zu sagen, so arm waren, wie die antiken Römer 2000 Jahre vorher. Es hatte sich absolut nichts bewegt und damit sie einen kleinen Eindruck bekommen. Wenn ich jetzt diesen Vortrag im 18. Jahrhundert gehalten hätte, also vor 250 Jahren, wären die meisten von uns schon gar nicht mehr da, sondern bereits gestorben. Ne? Ich auch, denn die durchschnittliche Lebenserwartung betrug 35 Jahre. Dass die Lebenserwartung so niedrig lag, hatte auch damit zu tun, dass 40% aller Neugeborenen schon vor dem ersten Geburtstag tot waren. Sie sind gestorben an diesen ganzen Infektionskrankheiten, die man jetzt nur noch aus dem Lexikon kennt, wie Diphtherie, Scharlach, Gehirnhautentzündung, Masern und so weiter. Also der Kapitalismus, das muss man so deutlich sagen, war ein Segen. Und dieses faszinierende und fantastische System hat nur einen einzigen Nachteil aus meiner Sicht. Und das ist auch offensichtlich. Der Kapitalismus erzeugt nicht nur Wachstum, sondern dummerweise benötigt er auch Wachstum, um stabil zu sein. Jetzt ist es aber nicht möglich, in einer endlichen Welt unendlich zu wachsen. Sie müssen sich vorstellen, dass Deutschland so tut im Augenblick, als könnte man drei Planeten verbrauchen. Es gibt aber bekanntlich ja nur eine Erde. Andere Länder sind noch schlimmer, nicht? Also die USA sind schon bei 5 Planeten. Und so kleine Länder wie beispielsweise Katar sind schon bei 32 Planeten. Also da wird immer gerechnet, wie viele Menschen da anteilig wohnen und wie viele Planeten nötig wären, wenn die gesamte Menschheit so leben würde, wie die Bewohner dieser jeweiligen Länder. Dass die Erde noch nicht ganz kollabiert ist, obwohl Katar bei 32 Planeten ist und wir bei 3, liegt nur daran, dass es noch Kontinente gibt, vorneweg Afrika, die ihren Anteil am Planeten nicht völlig ausreizen. Aber es ist natürlich kein Geschäftsmodell, nicht, dass wir letztlich auf Kosten der Afrikaner leben. Und auch wenn man alles zusammenrechnet, den ganzen Globus, dann ist es so, dass die Menschheit im Augenblick 2 Planeten verbraucht. Geht nicht. Und die absoluten Grenzen sind auch schon längst in Sicht. Es gibt eine Umweltgrenze. Die Klimakrise ist nur das schlimmste Problem. Wir vernichten eigentlich auch alle Arten. Wir ruinieren die Böden. Wir ruinieren das Süßwasser, wir ruinieren die Meere. Also es wird flächendeckend alles zerstört. Aber es gibt nicht nur diese Umweltgrenze, sondern es gibt auch eine Rohstoffgrenze, dass zum Beispiel Bausand knapp wird, was man ja jetzt nie gedacht hätte. Über die Rohstoffgrenze werde ich aber heute gar nicht reden. Jedenfalls klar ist, wir übernutzen unseren Planeten. Jetzt ist natürlich die Frage, was tun? Und da gibt es eigentlich 2 Modelle, die permanent diskutiert werden und die ich jetzt noch mal ein bisschen mit Ihnen durchgehe. Das erste Modell ist zu sagen, okay, dann verzichten wir einfach mal ein bisschen auf Konsum. Nicht? Der durchschnittliche Deutsche hat sowieso viel zu viel. Natürlich, ich rede jetzt nicht von den Armen, sondern einfach mal vom Durchschnitt. Da, glaube ich, würde jeder sowieso schon instinktiv sagen, ja klar, wir haben hier Überfluss. Aber das ist auch gemessen worden. Das war eine sehr intelligente Studie vom Umweltbundesamt. Diese Studie bestand aus 2 Teilen. Teil 1, da wurde gezählt in den repräsentativen Haushalten, wie viele Gegenstände die haben. So, da wurde jede einzelne Gabel mitgezählt, kam raus, der durchschnittliche Deutsche hat 10.000 Gegenstände. Teil 2 war dann der intelligente Teil, dann wurden die Leute nämlich gefragt, und was wird denn im Alltag benutzt? Kam raus, überhaupt nur 5.000 dieser Gegenstände werden angefasst. Die Hälfte ist verschwunden. Jeder, der mal seine eigene Wohnung an die Garagen, an die Keller, an die Schränke, an die Dachböden weiß genau, dass da ganz viele Gegenstände sind, die hat man eigentlich noch nie gesehen. Oder nur einmal, nämlich als man sie angeschafft hat. Und danach sind sie irgendwie aus den Augen verschwunden. Dann ist natürlich klar, wenn man feststellt, okay, man hat 10.000 Gegenstände und die Hälfte wird nicht benutzt, dann könnte man sagen, okay, ich konsumiere künftig nur noch die Hälfte. Ist ja offenbar auch völlig unsinnig, dieses ganze Zeug anzuschaffen. Also ist irgendwie klar, also wenn man das ganze Zeug nicht braucht, kann man doch auf den Konsum verzichten. Aber diese Idee, die sehr populär ist, und da gibt es auch viele Bücher, krankt an einem fundamentalen Missverständnis. Sie konsumieren gar nicht, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, obwohl das immer in der Werbung behauptet wird. Sondern wir alle müssen permanent konsumieren, um das System zu stabilisieren, um Arbeitsplätze zu retten. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden jetzt alle beschließen, zusammen mit dem Rest Deutschlands, okay, wir haben es eingesehen, das mit dem Konsum ist ein Problem, wir treten in den Käuferstreik. Dann würde morgen, nicht in einem Jahr, morgen würde die Wirtschaft zusammenbrechen. Denn es ist ja klar, wenn nicht mehr konsumiert wird, dann gehen diese ganzen Fabriken und die Läden pleite. Es gibt jede Menge Arbeitslose, die können dann auch nicht konsumieren. Und das Ganze schrumpft, und zwar chaotisch, ohne dass da ein Ende abzusehen wäre, bis praktisch nur noch die Subsistenz übrig ist. Und dieses chaotische Schrumpfen im Kapitalismus darf man sich auch nicht friedlich vorstellen. Es gab ja große Krisen, wo man dann sehen kann, was passiert. Die größte Krise aller Zeiten war die Weltwirtschaftskrise 1929. Damals hat man auch nichts gemacht, man hat sie faktisch laufen lassen. Und Sie wissen, was passiert ist. 1933 war Hitler in Deutschland an der Macht, weil die Leute ihren Arbeitsplatz verloren haben, ihre Perspektive verloren haben, ihre Hoffnung verloren haben. Und dann wird ein rechtsradikaler Diktator gewählt. Das heißt, das geht nicht, dass man einfach sagt, okay, wir schrumpfen die Wirtschaft mal so ein bisschen unkoordiniert und gucken, was passiert. Dass das so ist, dass der Kapitalismus zwingend Wachstum benötigt, haben Sie auch alle 2020 erlebt, als Corona anfing. Man muss sagen, ökonomisch gesehen ist Corona das größte Wirtschaftsexperiment der Geschichte gewesen in Friedenszeiten. Sowas wie Corona hat man vorher noch nie erlebt. Und es war ja interessant, was dann passiert ist. Also März 2020 plötzlich wird klar, dieser Virus bleibt nicht in China, sondern kommt nach Europa. Die Lieferketten brechen zusammen, ganze Branchen müssen schließen, Läden, Bars, Hotels, Konzerthallen, alles zu. So, und was hat der Staat gemacht? Das war übrigens richtig. Innerhalb von Tagen, da wurde auch nicht lange debattiert, innerhalb von Tagen wurde beschlossen, dass man Milliarden und Milliarden und Milliarden in die Wirtschaft pumpt, damit das Wachstum wieder losgeht. Das hat auch niemand irgendwie kritisiert, ich auch nicht. Das war richtig, das bringt nichts, chaotisches Schrumpfen zu starten. Aber bis heute hat Corona 500 Milliarden gekostet. Und dass der Staat und die gesamte Gesellschaft und alle sich einig waren, okay, hier werden jetzt mal 500 Milliarden ausgegeben, zeigt nur, dass instinktiv jeder weiß, der Kapitalismus braucht Wachstum. Gut, also einfach so Konsumverzicht funktioniert nicht. Deswegen gibt es eine zweite Idee, die nämlich, okay, wenn der Kapitalismus Wachstum braucht, um stabil zu sein, dann machen wir eben grünes Wachstum. So, und das grüne Wachstum ist die Idee, die alle Parteien in Deutschland vertreten, also von der CSU bis zu den Grünen, alle machen grünes Wachstum. Und die Idee ist immer, man setzt auf technische Lösungen. Also das Symbol für das grüne Wachstum ist inzwischen das E-Auto. Sie alle wissen, wie ein E-Auto funktioniert. Früher hat man Verbrennermotoren gefahren, also Benziner oder Diesel, und jetzt hat man eben einen E-Motor. Aber ansonsten bleibt alles gleich wie bisher, nur E-Auto. Das ist natürlich, wäre der perfekte Traum, nicht? Die ganze Wirtschaft bleibt, wie sie ist, nur dass man eben alles mit Ökostrom befeuert. Diese Idee ist zu schön, um wahr zu sein. Und das Problem ist, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, um dieses gesamte Wirtschaftssystem zu befeuern. Das ist zunächst eine außerordentlich erstaunliche Aussage, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, weil es nämlich so ist, dass die Sonne 5000 Mal mehr Energie zur Erde schickt, als alle Menschen benötigen würden, wenn alle so leben würden wie im Westen. Also es fehlt nicht an physikalischer Energie. Wir schwimmen hier in Energie. Das einzige Problem ist nur, das nutzt ja nichts, wenn die Luft warm ist. Nicht, sondern man muss diese Sonnenenergie hier einfangen. Und da gibt es eigentlich nur zwei Technologien, nämlich erstens Windräder und zweitens Solarpaneele. Sonst gibt es nichts. Also es gibt noch kleine Sachen, aber die lasse ich alle weg. Skalierbar, also in dem Sinne, dass man davon viel aufbauen kann, sind nur Windräder und nur Solarpaneele. Das war's. Das heißt, das ist in der aller Härte, glaube ich, vielen Leuten nicht klar, die einzige Energieform, die man ökologisch gewinnen kann, ist Strom, sonst nichts. Das heißt, man muss, damit man eine klimaneutrale Wirtschaft hat, alle Sektoren auf Strom umstellen. Also nicht nur der Strom muss klimaneutral hergestellt werden, nach dem Motto Kohlekraftwerke abschalten, sondern auch die Heizung, der Verkehr, die Industrie. Alles muss letztlich auf Strom laufen. Und dann, wenn hier alles auf Strom, dann sind die Zahlen erschütternd. Nicht? 2021, also das sind die neuesten Zahlen, die es gibt auf Jahresbasis, war es so, dass die Windkraft in Deutschland 4,7% des Endenergieverbrauchs abgedeckt hat. Und Solar ganze 2%. Das heißt, wenn man hier eine klimaneutrale Wirtschaft haben will, dann muss man, das ist etwas vereinfacht, aber letztlich die Richtung, ungefähr noch 90% der gesamten Wirtschaft auf klimaneutrale Energien umstellen. Nicht, dass Sie mich missverstehen. Dazu gibt es keine Alternative zum Klimaschutz. Wir können hier die Erde nicht aufheizen, bis wir nicht mehr auf ihr leben können. Aber Sie sehen, was das für eine Herausforderung ist. Und dann gibt es ein zweites Problem. Dummerweise scheint die Sonne nicht immer und auch der Wind weht nicht immer. Sie müssen sich vorstellen, dass wir im Winter nur ein Achtel der Sonnenenergie bekommen, die es im Sommer gibt. Das sind natürlich enorme Schwankungen, was sowieso heißt, dass Deutschland aufgrund seiner geografischen Lage weit im Norden eigentlich komplett auf Windräder setzen muss. Das heißt nicht, dass man keine Solarpaneele nutzt, aber die Hauptenergieform in Deutschland wird und muss der Wind sein. Jetzt gibt es aber Flauten. Wie gesagt, im Winter gibt es keine Sonne. Aber der Kapitalismus ist ein System, das permanent durchläuft und zu jeder Sekunde Strom braucht. Nur damit Sie mal einen Eindruck bekommen, eine Stunde Blackout in Deutschland kostet 1 Milliarde Euro. Das heißt, das ist jetzt keine Alternative, einfach mal zu sagen, okay, wenn kein Strom da ist, dann ist eben kein Strom da. Dann warten wir mal, bis die Sonne wieder scheint. Sondern das muss durchlaufen. Also muss man enorme Mengen an Strom speichern für die Zeiten, wo Flaute ist. Jetzt diese Speichertechnologien gibt es. Es gibt eigentlich im Kern auch nur zwei. Das eine sind die Batterien und das andere ist grüner Wasserstoff. Aber beides ist sehr teuer, sehr aufwendig. Daraus folgt dann die Erkenntnis, okay, Energie, Ökostrom wird knapp und teuer bleiben. Und damit fehlt dann die Energie, um dieses ganze Wirtschaftssystem am Laufen zu halten. Kurz und gut, hier geht es nicht um grünes Wachstum, sondern es geht um grünes Schrumpfen. Bevor Sie Angst kriegen, manchmal denken die Leute, oh, wenn sie Schrumpfen hören, oder das ist faktisch das Ende des Kapitalismus, nicht? In dem Moment, wo man schrumpft, ist das mit dem Kapitalismus am Ende. Dann haben die Leute das Gefühl, Ende des Kapitalismus, das ist irgendwie das gleiche wie Ende der Menschheit, nicht? Und die sehen sich dann schon in der Steinzeit leben und so nach dem Motto, da muss man wieder in die Höhle zurück und hat nur noch Felle, die man tragen kann. Also so schlimm ist es dann doch nicht. Es gibt keine Modellierung für grünes Schrumpfen. Das fehlt aus meiner Sicht bisher komplett. Das müssten eigentlich die Volkswirte machen. Also es gibt bisher keine Modelle zum Thema grünes Schrumpfen. Deswegen habe ich mich dann selber mal ans Werk gemacht und mir überlegt, angenommen, es kommt so richtig, richtig, richtig schlimm. Und die Wirtschaftsleistung muss sich halbieren, weil mehr Energie nicht da ist. Dann ist ja die Frage, wo landet man dann? Und dann habe ich einfach mal die Zahlen der Bundesbank mir angeguckt und festgestellt, also wenn wir die Wirtschaftsleistung schrumpfen um die Hälfte, dann landen wir im Jahr 1978. Und alle, die 1978 dabei waren, werden jetzt sagen, damals waren wir eigentlich so glücklich wie heute, oder? 1978, das war das Jahr, in dem Argentinien Fußball-Weltmeister wurde. Und das war auch das Jahr, in dem der erste Teil von Star Wars in die Kinos kam. Und alle erinnern sich, dass alle Jungs dann mit so grünen Laserschwertern durchs Gelände liefen. Also das Marketing von Gadgets gab es damals auch schon. Was es nicht gab, waren Erdbeeren im Winter. Und was es auch nicht gab, war, dass man irgendwie für 2 Tage nach Mallorca fliegt, um da einen Betriebsausflug zu machen. Sondern stattdessen ist man 3 Wochen nach Italien gefahren mit dem eigenen Auto. Und natürlich könnte man wieder 3 Wochen nach Italien fahren, aber natürlich nicht mehr mit dem eigenen Auto, sondern mit der Bahn, damit die Energie reicht. Aber es wäre jetzt nicht schlecht, in dieser Welt von 1978 zu leben. Das heißt nichts anderes, als dass das Ziel ist eigentlich klar, nicht? Man braucht eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man auch recyceln kann. und diese Wirtschaft wäre kleiner wie 1978, aber eigentlich für alles schön. Das Problem taucht an einer völlig anderen Stelle auf, die eigentlich nie diskutiert wird, nämlich wie kommt man denn dahin? Denn im Augenblick ist die Lage so. Hier ist der große, dynamisch wachsende Kapitalismus, der auch Wachstum braucht, um stabil zu sein. Und da ist die ökologische Kreislaufwirtschaft, die kleiner ist, wo man eben nur noch verbraucht, was man recyceln kann. Und die Quizfrage ist, wie schafft man die Brücke, ohne dass man unterwegs eine riesige Wirtschaftskrise produziert, mit Millionen von Arbeitslosen, die dann alle ihre Hoffnung verlieren und, wie gesagt, kennen wir aus der Geschichte, einen rechtsradikalen Diktator wählen. Und diese, wie das jetzt neudeutsch heißt, Transformation, ist bisher nicht erforscht. 0,0 aus meiner Sicht. Und damit Sie mal so ein Gefühl bekommen, wie herausfordernd dieser Übergang ist, hilft es, vom Ende zu denken und sich mal zu fragen, wofür reicht die Ökoenergie wahrscheinlich und wofür reicht sie nicht? Und da gehe ich jetzt mal ein paar Beispiele mit Ihnen durch, damit Sie sehen, dass es nicht trivial ist, die Kreislaufwirtschaft anzusteuern. Also was in einer klimaneutralen Welt aus meiner Sicht nicht möglich wäre, und zwar gar nicht, ist Fliegen. Also weder Langstrecke noch Kurzstrecke, Fliegen geht gar nicht. Das liegt an zwei Gründen. Das eine ist, es gibt technisch, theoretisch die Möglichkeit, Bio-Kerosin herzustellen oder sogenanntes synthetisches Kerosin. Nur das wäre so energieaufwendig, dass der Ökostrom dafür nicht reichen würde. Und das zweite Problem ist, dass auch das Bio-Kerosin Kondensstreifen hinterlassen würde. Und Kondensstreifen wärmen die Welt zusätzlich auf, zusätzlich zu dem CO2, das die Flugzeuge hinterlassen, weil eben dann durch diese Kondensstreifen die Wärme nicht mehr zurück in den Weltraum abstrahlen kann. Also Flugzeuge gehen gar nicht. So, das ist jetzt auch nicht das Ende der Mobilität. Man könnte zum Beispiel ganz gelegentlich Schiff fahren. Aber das eigentliche Problem ist ja, dass in Deutschland im Augenblick direkt oder indirekt 850.000 Menschen mit der Flugzeugindustrie verbandelt sind. Also die arbeiten auf Flughäfen, die sind Stewardessen, Piloten, die arbeiten bei Airbus in Hamburg und so weiter und so fort. Die Frage wäre also, wo sollen diese Menschen dann arbeiten? Man könnte die Frage auch anders stellen, nämlich, was soll aus Frankfurt werden? Nicht Frankfurt lebt im Wesentlichen von seinem Flugzeugdrehkreuz. Und eine zweite Branche, die aus meiner Sicht auch völlig umdenken muss oder weitgehend gar nicht mehr existieren würde, sind Autos. Aus meiner Sicht ist das E-Auto die totale Sackgasse, weil der Ökostrom nicht reichen wird, damit jeder weiterhin mit seinem E-Auto rumgurken kann. Nur so als Zahl, im Augenblick haben wir in Deutschland 50 Millionen Autos. Das geht als E-Auto nicht. Und in jedem Auto fährt im Durchschnitt nur 1,3 Leute mit. Das geht alles gar nicht. Jetzt ist es auch da so, wenn es keine Autos gibt, wäre das jetzt nicht das Ende der Mobilität. Man kann ja auch Bus fahren und die Busse würden auch viel häufiger fahren, wenn jetzt nicht jeder in seinem Auto sitzen würde. Sondern die Frage ist wieder, was soll mit den Arbeitsplätzen passieren oder mit den Beschäftigten? Also im Augenblick, das ist die Zahl des Statistischen Bundesamtes, nicht der Automobilindustrie, sondern sozusagen die offizielle Zahl, dass 1,75 Millionen Menschen direkt oder indirekt mit der Automobilindustrie verbandelt sind. Also wieder die Frage wäre, was soll aus Baden-Württemberg werden? Denn das heute reichste Bundesland lebt natürlich zentral vom Auto. Oder was soll aus Ingolstadt werden oder eben aus Niedersachsen im Raum Braunschweig-Wolfsburg? So, das sind alles keine trivialen Fragen, aber es trifft nicht nur die Produktion, sondern auch Dienstleistungen. Also ein Bereich, der auch verschwinden würde, das muss man sich klar machen, wären die Banken. Denn Sie müssen sich das so vorstellen, dass Wachstum nur finanzierbar ist, wenn es Kredite gibt. Aber umgekehrt können diese Kredite auch nur zurückgezahlt werden, wenn Wachstum da ist. Und ich rede von der Kreditsumme an sich, nicht von den Zinsen. Das ist auch ein beliebtes Missverständnis, sondern die Kredite, die an und für sich können nicht mehr getilgt werden, wenn es kein Wachstum gibt. Also wenn so eine Wirtschaft schrumpft, dann sind zwei Dinge ganz klar. Erstens, kein Mensch will noch einen Kredit haben, weil die Leute alle ahnen, mein Einkommen sinkt, wie soll ich denn da noch ein Darlehen zurückzahlen? Und die Banken würden auch gar keine Kredite mehr vergeben, weil die ja auch wissen, sehe ich nie wieder das Geld. Aber damit sind die Banken tot. Denn die Banken leben nicht davon, unsere Girokonten zu verwalten. Nicht? Das macht alles nur Arbeit und Kosten. Die leben davon, dass sie Kredite vergeben. Ähnlich ist es bei den Lebensversicherungen. In Deutschland ist es ja so, wir haben 95 Millionen Lebensversicherungsverträge bei ungefähr 84 Millionen Einwohnern. Also hier hat jedes Baby schon einen Lebensversicherungsvertrag, jedenfalls im Durchschnitt, nicht? Und Sie wissen, wie das funktioniert, nicht? Man zahlt Prämien ein und dann ist irgendwann der Vertrag beendet und man will die ganzen Prämien zurückhaben, plus, ganz wichtig, Überschuss. Ja, aber diesen Überschuss kann es auch nur geben, wenn es Wachstum gibt. Wenn die Wirtschaft schrumpft und Sie haben eine Lebensversicherung, dann wäre das so, also Überschuss kriegen Sie sowieso nicht, aber auch Ihre Prämien würden Sie gar nicht vollständig zurückbekommen. Dann macht dann natürlich kein Mensch mehr eine Lebensversicherung, ist ja klar, ne? Aber es trifft nicht nur Banken und Versicherungen, sondern auch beispielsweise Jobs wie Journalisten, also mein eigener Beruf. Denn die Zeitungen leben eigentlich von Anzeigen, aber wenn eine Wirtschaft schrumpft, gibt es keine Werbung mehr. Denn die Güter werden sowieso irgendwie gekauft. Ich will Ihnen jetzt nur mitgeben, das ist nicht einfach, in so eine Kreislaufwirtschaft zu wechseln. Also Fridays for Future wundert sich ja immer, warum noch nichts passiert ist, ne? Alle wissen, dass wir direkt in die Katastrophe zulaufen und es tut sich nichts, außer viel Rottgeklingel in der Politik. Aber das liegt genau daran, die Transformation ist schwierig. Also kurz und gut, Millionen von Menschen würden ihren Arbeitsplatz verlieren, bräuchten eine neue Stelle. Und das passiert aber nicht von alleine. Es wäre nicht das Ende der Arbeit, das muss man auch mal ganz klar sagen, weil es natürlich auch neue Stellen geben würde. Also zum Beispiel die Ökolandwirtschaft braucht sehr viel mehr Menschen als die industrialisierte Landwirtschaft, die wir heute haben. Oder auch die Wälder müssen wahrscheinlich alle wieder aufgeforstet werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der deutsche Wald noch lange überlebt. Auch da werden dann viele Menschen gebraucht. Aber auch da gibt es Missverständnisse. Es ist nicht so, dass die Arbeit ausgeht, aber man wird für die Arbeit nicht mehr das gleiche Einkommen bekommen. Denn es ist ja klar, wenn die Wirtschaft schrumpft und es weniger Güter gibt, dann kann man nicht das gleiche Einkommen haben. Sie sehen, diese ganze Transformation muss eben organisiert werden. Das kommt nicht von selbst. Und bisher gibt es dazu aber keine Diskussion, sondern die Diskussion im Augenblick im Klimabereich läuft so, da gibt es die einen, die sagen, grünes Wachstum. Und dann gibt es die anderen, das sind die Wachstumskritiker, die heißen auch Degrowth-Bewegung, die sagen, nein, nein, das mit dem Wachstum, das wird nie was. Da haben die auch recht, die sagen, wir brauchen eine ökologische Kreislaufwirtschaft. Aber die sagen nicht, wie man da hinkommt. Sondern da wird immer so getan, als wäre die Kreislaufwirtschaft nicht nur das Ziel, sondern auch gleichzeitig der Weg. Das wird verwechselt. Also wie gesagt, bisher aus meiner Sicht fehlt ein Konzept für die Transformation. Und das ist der Moment, wo ich einen neuen Beitrag zu bieten habe, meine Lösung. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sie die alle toll finden werden, aber ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird. Wie auch immer, wenn man sieht, also man braucht irgendwie Schrumpfen, dann ist es natürlich hilfreich zu gucken, gab es in der Geschichte schon mal das Beispiel, dass der Kapitalismus geordnet geschrumpft wurde, ohne dass man Millionen von Arbeitslosen produziert hat. Und da bin ich dann ausgerechnet auf die britische Kriegswirtschaft ab 1939 gestoßen. Warum ausgerechnet die britische Kriegswirtschaft ab 1939 ein Vorbild sein könnte, muss man jetzt nochmal zurückgehen in die Zeit von 1939. Also das Problem war, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich haben kommen sehen, sondern die Idee war eigentlich, dass man Hitler befrieden wollte, die sogenannte Appeasement-Politik. Also man hat Hitler 1938 Österreich geschenkt, man hat ihm 1938 das Sudetenland geschenkt und die Idee war, okay, jetzt sind ja alle deutschsprachigen Bewohner Europas irgendwie im Dritten Reich versammelt, jetzt muss Hitler doch mal Ruhe geben. Dass das der totale Fehler war, das haben die Briten erst im März 1939 verstanden, als Hitler mit seinen Panzern in Prag stand. Weil das war eigentlich abgemacht, nicht? Münchner Abkommen, völkerrechtliches Abkommen. Da hatte Hitler unterschrieben, dass die Rest-Tschechoslowakei ein unabhängiger Staat bleiben würde. Und jetzt war er mit seinen Panzern in Prag. Da war klar, für die Briten der Zweite Weltkrieg kommt. Und es war auch klar, dass die Briten angegriffen würden. Weil Hitler den Zweiten Weltkrieg nur strategisch gewinnen konnte, wenn es ihm gelingt, Großbritannien einzunehmen. Was übrigens das nur am Rande bedeutet, dass der Zweite Weltkrieg schon im Sommer 1940 strategisch entschieden war. Nämlich in dem Moment, als es Hitler nicht gelungen ist, Großbritannien einzunehmen. Aber jetzt mussten die Briten ja irgendwie, klar war, Weltkrieg kommt, Waffen fehlen, jetzt musste ganz schnell gehandelt werden. Und in dieser Notsituation haben die Briten ein neues Wirtschaftssystem erfunden, das man heute, glaube ich, immer noch gut gebrauchen kann. Denn es kam zu einer, man kann sagen, demokratischen, privaten Planwirtschaft. Und was passierte war, man musste innerhalb ganz kurzer Zeit die Friedenswirtschaft schrumpfen, damit man die Kapazitäten freiräumt für dieses ganze Militärgerät, das man dann brauchte, also Radargeräte, Munition, Flugzeuge, Panzer, U-Boote und so. Dieses ganze Militärzeug muss uns heute natürlich nicht interessieren, aber interessant ist eben dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft. Dabei sind dann zwei Dinge passiert. Das erste, ganz wichtig, ist, es wurde nichts verstaatlicht, also es handelte sich nicht um einen Sozialismus, sondern die Unternehmen, die Läden, Restaurants, alles blieb privat. Aber der Staat hat Vorgaben gemacht, was noch produziert wird. Also wie das dann im Einzelnen lief, blieb dann den Eigentümern und Managern auch völlig überlassen. Es gab nur Ziele, die zu erreichen waren. Und dann, wenn man alles schrumpft, waren die zivilen Konsumgüter knapp. Und da hat dann der Staat die Verteilung übernommen. Und zwar in dem Sinne, dass es ganz gerecht zuging. Jeder bekam genau das Gleiche. Das heißt, man hat rationiert. Ganz wichtig zu wissen ist, dass die Briten im Zweiten Weltkrieg nicht gehungert haben. Aber es war natürlich jetzt kein Überfluss mehr da, sondern alles war knapp, also wurde rationiert. Das war ungemein populär. Die Regierung Churchill hat schon 1940 festgestellt, dass die Rationierung der größte Erfolg an der Heimatfront war, weil es eben eine Gesellschaft entspannt, zu wissen, dass alle das Gleiche bekommen. Wir denken ja immer, dieser Wettbewerb, Konkurrenz, jeder gegen jeden, dass das so die Welt ist, in der die Menschen normalerweise leben wollen. Aber in Großbritannien wurde das Gegenteil erlebt. Fanden eigentlich alle gut, dass alle das Gleiche kriegen, Arme und Reiche gleichgestellt sind. Die Briten fanden die Rationierung so toll, dass sie gleich bis 1954 weitergemacht haben, obwohl ja der Zweite Weltkrieg bekanntlich schon 1945 zu Ende war. Wenn Deutsche hören, dass die Briten bis 1954 rationiert haben, dann denken Deutsche unwillkürlich, man müssen die arm gewesen sein, die armen Briten. Aber so war es gar nicht. Die Briten in den 50er Jahren waren reicher als die Deutschen, aber sie haben trotzdem rationiert, weil das eben so populär war. Ich halte die Kriegswirtschaft, auf die wir zusteuern müssen, für eine Notoperation. Sie soll auch nur der Weg sein. Das Ziel ist die ökologische Kreislaufwirtschaft. Aber der Weg dahin wäre eine Kriegswirtschaft, man könnte auch sagen, eine Überlebenswirtschaft. Noch ein letzter Gedanke für Deutsche ist es, wenn Sie dann jetzt hören, wenn ich damit anrücke, mit dieser Idee der Kriegswirtschaft und der Rationierung, eigentlich ein seltsamer Gedanke, nicht? Weil wir ja im Überfluss leben. Aber die Rationierung wird kommen, automatisch. Und das erste Gut, das in Deutschland rationiert werden wird, wegen des Klimawandels, ist Wasser. Deutschland wird nicht zur Wüste durch die Klimakrise, jedenfalls noch nicht absehbar. Aber natürlich wird es im Sommer immer häufiger Dürren geben und immer häufiger sehr hohe Hitzewellen. Und dann wird das Wasser knapp. Und das Interessante ist, das konnte man jetzt auch schon in der Vergangenheit sehen, in einzelnen Dörfern war ja schon das Wasser knapp, dass dann in so einer Notsituation sich kein Mensch mehr für den Markt interessiert oder für Preise, sondern alle stehen beim Staat. Die Leute wollen dann wissen, wenn Wasser knapp ist, wer kriegt das denn jetzt? Ist das die Landwirtschaft? Ist das die Industrie? Sind das die Haushalte? Und dann soll der Staat das zuteilen, und zwar als Menge. Und damit ist man dann bei der Rationierung. Oder anders gesagt, der Kapitalismus wird enden. Also es gibt nicht die Wahl zu sagen, der Kapitalismus geht einfach weiter. Sondern es gibt jetzt nur noch zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir steigen rechtzeitig, geordnet und friedlich aus dem Kapitalismus aus, indem wir uns für so eine Art grünes Schrumpfen durch eine Art Kriegswirtschaft entscheiden. Oder aber wir lassen es erstmal weiterlaufen, wie es bisher ist. So, nach dem Motto ist ja alles viel einfacher. Aber dann wird der Kapitalismus chaotisch zusammenbrechen. Ganz einfach, weil die Klimakrise sich so weit verschärft, dass man Wachstum nicht mehr haben kann. Und dann ist man auch in einer Kriegswirtschaft. Man kann sich eine Klimakrise mit den enormen Knappheiten, die da entstehen bei Wasser, Lebensmitteln und so weiter, nicht anders vorstellen, als dass rationiert wird. Damit kennen Sie jetzt sozusagen meine Thesen zum Thema, das Ende des Kapitalismus. Und jetzt können Sie alle Fragen stellen, die Sie schon immer mal stellen wollten, also auch zu Themen, die ich jetzt nicht angeschnitten habe.